habe natürlich, in mir weckt das immer sehr Erinnerung auf, auch ich habe gerade mit die Otter gesprochen. Es ist schon sehr bewegend, wenn man nach so vielen Jahren wieder herkommt. Und ja, fast die Hälfte meines Lebens kenne ich die meisten hier drin. Ja, also ich bin über 30 Jahre jetzt Christ und hier hatte ich ja meine Anfangszeiten. Und ich freue mich, euch wiederzusehen, tatsächlich sehr tief in meinem Herzen. Danke für die Einladung, danke für die jahrelange Unterstützung, die ihr uns unterstützt. Ja, das ist für uns ein großer Segen und wir wünschen uns natürlich, dass dieser Segen zurückkommt. Ja, also ich bin wirklich bewegt heute Morgen. Und die Stühle, die ihr da drauf sitzt, die habe ich noch geholt mit Ricardo. von Amsterdam. Nee, Rotterdam. Rotterdam. Ja. Naja. Hier hatte ich einige Lektionen gelernt in meinem Leben. Gute wie schlechte. Aber alles hat dabei zugetan. Ja, ich möchte ein bisschen was erzählen. Otto und ich, wir haben wirklich eine schwere 2 Jahre hinter uns. Es war wirklich sehr hart. Es fing eigentlich an mit die Jeannie, mit unserer jüngsten Tochter. Nach 12 Jahren ist ihre Ehe gescheitert. Ihr Mann hat Ehebruch gemacht und sie hat ihm dabei erwischt und dann ging die Ehe kaputt und unsere Tochter hat sehr darunter gelitten, sehr. Und natürlich war es für uns auch total schwierig. Ja, ich hatte einen Wut auf meinen Ex-Schwiegersohn. Ja, der hätte mich beinahe in die Sünde getrieben. Ja, ne, weil, könnt ihr euch das ja vorstellen, die Jeannie, die meisten kennen sie ja, die macht keine Fliege was und dann wurde sie so ausgebeutet. Hat sie verschuldet und weiß ich noch, was der mit ihr gemacht hat. Naja, dann unsere älteste Tochter, die Donita, hat Hautkrebs im Gesicht bekommen, mit ganz schlimmen Folgen. Die hatte da so eine Chemo-Behandlung bekommen, dass die Haut wegging, dass nur das frohe Fleisch ins Gesicht zu sehen war. Und das ist ja dann für so eine junge Frau auch nicht angenehm. Naja, gut, dann habt ihr wahrscheinlich auch mitgekriegt und habt ihr auch gebetet dafür für meine Litu, ne? Der war knapp 4 Wochen in Intensivstation mit Herz-Lungen-Maschine und die Ärzte haben gesagt, was redet ihr so über Tage? Mir geht es nur noch um Stunden. Also die Ärzte haben ihn eigentlich aufgegeben. 3-mal waren wir selbst dabei, wo es Alarm schlug, ja, dass er wirklich knapp den Tod entrungen ist. Naja, dann unser jüngster Enkelkind ist Autist. Das ist auch eine sehr große Herausforderung für die Romina. Ja, also sie muss für ihn leben, weil es schon sehr, sehr, ja, er hat diesen Syndrom, er läuft weg. Ne? Sobald du ihn loslässt, zack, ist er weg, egal wohin. Also das heißt, man muss rund um die Uhr auf ihn aufpassen. Und dann noch am Ende unsere Enkeltochter, 16 Jahre, hat sich in die Schule verliebt in einen Salafisten, einen aktiven Salafisten. Und dadurch, der ist mit ihr Foto bis nach Mekka gefahren und hat für sie gebetet. Und mein Schwiegersohn war bei seinen Eltern, die hatten die große Fahne, die schwarze Fahne da von den Salafisten auf das Haus. Ja, und dann waren wir wirklich in Sorge, dass er unser Enkelkind nimmt und weg ist, ne? Weil mein Schwiegersohn sagt, das werden wir niemals akzeptieren und so. Das hat uns auch sehr belastet. Sie hat ihre Mutter angezeigt. Sie ist dann in einen Heim gekommen, weil sie Lügen über unsere Tochter erzählt hat, ne? Sie war wirklich wie verzaubert. Aber Gott sei Dank hat Gott alles umgekehrt. Ja, sie sind umgezogen. Sie wohnen jetzt hier in Koblenz. Sie haben in St. Augustin gewohnt. Und ja, Jeannie geht es gut. Meine Tochter Donita geht es gut. Sie hat das überstanden. Und jetzt seit neuesten, so knapp 2 Wochen, hat man erlitten nach einer ungefähr 7 Monate lange Behandlung mit Reha, Krankenhaus, Entgiftung, ja, ist rausgekommen und nach 1 oder 2 Tagen hat er sich eine Ibo-Dosis gegeben. Jetzt liegt er im Kemperhof. Ja, und er braucht jedes Gebet, ne? Er wird künstlich beatmet, kann alleine nicht mehr atmen, hat Krankenhausbakterien bekommen. Und also vor 2 Tagen war es sehr kritisch, ne? Und ja, aber wir vertrauen Gott, es geht weiter. Und ja, wie gesagt, ich bin über 30 Jahre Christ und da muss man aufpassen. Man muss aufpassen mit seinem geistlichen Leben, weil man ja mit der Zeit so viel weiß. Ne? Man braucht eigentlich Gott nicht mehr. Man kann vieles deichseln und so. Und ich habe gemerkt, wir sind jetzt 7,5 Jahre in Koblenz. Und es war am Anfang, ist das explodiert. Und vor 2 oder 3 Wochen waren wir im Gottesdienst mit 13 Leuten. Das hat mich total frustriert. Wir haben unsere große Gemeinde abgegeben auf den Ruf von Gott nach Koblenz. Und dann haben wir wirklich Intrigen erlebt, Spaltungen erlebt, hintereinander. Und ich dachte dran und dann sagte, natürlich gibt man die Schuld vielen Leuten, ne? So ist es eigentlich üblich, aber Gott hat mir gesagt, du bist schuld. Oh, da bin ich wach geworden. Ich bin schuld. Ja, und das Ergebnis ist dann herausgekommen, mein Gebetsleben ist nicht in Ordnung. Ich habe den Heiligen Geist in mein Leben sehr ausgeklinkt und habe mein Leben gelebt. Ich bete, ich rede mit Gott den ganzen Tag, aber das ist kein Gebet. Ich stehe natürlich morgens auf als Pastor, das ist ja normal. Man liest die Bibel, betet, das gehört ja zum Leben dazu. Aber ich habe keine Gebetserhörung bekommen. Und alles dann so, was ich die letzten Jahre so gemacht habe, natürlich mit Hingabe und Treue wie ein Hund. Aber die Kraft Gottes war nicht mehr sichtbar in unserem Leben. Vielleicht durch so viele Enttäuschungen, Verletzungen, wie es so üblich ist. Aber seit 2 Wochen ungefähr reiße ich mich zusammen. Versuche ich, den Heiligen Geist wieder in mein Leben hineinzubeziehen. Und wisst ihr was? Ich merke, meine Gebete werden wieder erhört. Nicht alle, aber einige. Und jetzt bin ich da dran, das alles festzumachen. Wir beten ja immer, ja, Jesus, Jesus, Jesus. Aber der Vater ist im Himmel, Jesus ist zur Rechten seines Vaters und er hat gesagt, es ist gut, wenn ich gehe. Es ist gut, wenn ich gehe, damit der Heilige Geist kommt und euch leitet und führt. Aber wann hat er mich das letzte Mal geleitet? Das sind diese Fragen, die so die letzten Wochen in mir ernsthaft hochgekommen sind. Und ich muss zugeben, ich habe vieles gemacht ohne den Heiligen Geist. Weil hier oben wusstest du ja eigentlich, weißt du, wenn du 30 Jahre dabei bist, dann weißt du ja vieles schon. Ne? Vielleicht mehrer wie Gott. Aber jetzt gehe ich neu in die Schule Gottes. Und ich merke, ohne den Heiligen Geist baust du auf Sand. Ohne den Heiligen Geist verlierst du die Freude. Du bist zwar treu, gehst mit Gott, aber du hast die Freude nicht mehr. Du weißt auch, bist auch so weit frustriert, dass du irgendwie so eine Egalhaltung hast. Was soll ich denn machen? Na? Ich habe auf die Ute gerade gesagt, die schönsten Jahre meines Christenlebens habe ich hier in dieser Gemeinde gelebt. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Ja gut, ich wollte euch noch ein bisschen zeigen, was wir gerade so machen, ja, und dann, ich gebe ein bisschen Gas, können wir vielleicht das Bild zeigen, ah, das war unsere Gemeindeversammlung jetzt am 9. Na? Einschalten und jetzt geht's. Könnt ihr das lesen, ja? Die reine Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Ja, wir in Koblenz sind immer noch in einem Entwicklungsstadium, ne? Also wir haben uns da wirklich schon sehr große Mühe gegeben. Ich gehe ganz schnell durch. Das ist so unser Motto in Koblenz, ne, nach Psalm 82. Schafft Recht den Geringen und den Weisen, den Elenden und den Bedürftigen lasst Gerechtigkeit widerfahren, rettet den Geringen und den Armen, entreißt sie in der Hand des Gottlosen. Oder ja. Das tun wir so in Koblenz. Da sind wir sehr unterwegs. Naja, dann ist, was wir erreicht haben, seit wir jetzt hier sind. Naja, das war unsere Gemeinde in Düren. Da haben wir wirklich Wunder erlebt. Der Saal ist 600 Quadratmeter, nur der Saal. Und da haben wir wirklich zur Renovierung mit Erich, ich glaube, du warst auch dabei mal, oder? Ja, da haben wir Wunder erlebt. Ich habe einen Mietvertrag gemacht, die haben alle geschrien, das war eine alte Lagerhalle, Boden, alles kaputt. Ich dachte, ja, wir haben ja den Erich und ich hole mir 20.000 beim BFB und dann wird alles laufen. Aber nichts. Erich ja, aber BFB hat uns nicht geholfen in dem Sinn. Wir wollten einen Kredit von 20.000, haben sie uns abgelehnt. Dann bin ich zur Sparkasse gegangen, alles abgelehnt. Jetzt stand ich da, Vertrag schon gemacht. Und dann kam der Erich und hat sich die Halle angeguckt, sagte, hier kommst du mit 20.000 bei weit nicht hin. Hier brauchst du mit Eigenhilfe mindestens 70.000 bis 80.000. Naja, dann stand ich da. Gemeindeversammlung und wollte dann alles erklären. Plötzlich kommt eine Frau rein in die Gemeindeversammlung, die war so angezogen, dass man sie nicht ernst genommen hätte, ne? Und dann hat mich der Ordner gefragt, soll ich sie raus? Dann habe ich gesagt, lass sie da hinten sitzen. Ne? Einfach so, dachte ich, die wärmt sich oder was. Und dann haben wir da weitergeredet. Naja, und nach den Gemeindeversammlungen kam diese Frau zu mir und sagte, ich gebe euch die 20.000. Ne? Ich dachte, die nimmt uns auf den Arm. Nächsten Tag gehe ich auf dem Konto, waren 35.000 drauf, hat sie uns 15.000 geschenkt und 20.000 hat sie uns zinsfrei geliehen. Na? Und so fing es an. Naja, und dann, jetzt das, so groß war die Gemeinde nicht, hatten wir gerade eine Veranstaltung, aber wir waren so ungefähr 80, 90 Leute. Na, und waren bekannt in die Stadt. Der Bürgermeister hat uns geliebt. Der war bei uns predigen. Na, und die Otter hat da Obdachlosenarbeit aufgebaut. Da waren wir fast, oder manchmal waren es fast 100 Obdachlose und Drogenabhängige. Naja, gut, mache ich weiter. Das ist ein Haus in Ortendung. Das war mal ein kleines Hotel. Das kennten wir. Oder wir haben es zur Verfügung bekommen. Da wohnen 6 junge Männer drin, die psychisch erkrankt sind. Nicht so richtig, aber die sind halt nicht so richtig drauf, wie man sich das vorstellt. So, das könnten wir übernehmen und da könnte man ein Teen Challenge House oder sonst was draus machen. Aber wir haben keine Leute, die das übernehmen. Also steht das auf Eis. Dann haben wir im Westerwald in die Nähe von Altenkirchen dieses Haus von einer Christin zur Verfügung bekommen. Das können wir auch übernehmen. Und sie hat gerne auf ihren Herzen, dass da man Leute hat, die psychisch angeschlagen sind. Haben aber auch keine Leute, die das machen. Steht uns auch zur Verfügung. Dann haben wir eine Doppelgarage. Wir haben mal angefangen, so Tredelsachen zu verkaufen, damit Leute, die keine Einnahmen haben, sich da etwas zu verdienen. Ging aber auch noch nicht so richtig los. Dann haben wir so einen Hänger, so einen Bus, das besitzen wir für diese Sachen. Dann haben wir in Bendorf ein Ladenlokal gemietet und haben gehofft, dass es läuft. Es ist auch angelaufen, aber wir haben wieder keine Leute, die das übernehmen. Steht immer noch da. So, dann, ja, wie ihr wisst, sind wir auch vernetzt mit Teen Challenge. Otta ist die zweite Vorsitzende von Teen Challenge Deutschland. Und wir haben jetzt einige Leute da wirklich geholfen, die wir dorthin geschickt haben. Ja, und dann arbeiten wir hier noch mit der Rettungsarche Marburg. Das ist auch eine Drogenrehabilitätszentrum, wo wir Menschen hinbringen können, ohne große, also wenn ich anrufe, bringt er. Ob Entgiftung oder nicht, na, das ist auch sehr gut. Ja, dann hatten wir letztes Jahr oder dieses Jahr, oder? Letztes Jahr hatten wir die Übergabe von der Bibel komplett, also Neue und Alte Testament, Romanesarbeit. Hier unten sieht man, ja, hier ist die Frau, die das gegründet hat, Romanesarbeit Marburg. Dieser Verein löst sich auf und wir übernehmen diese Arbeit dann. Na, habe ich was falsch gemacht? Geht nicht mehr. Jetzt, ja. Das ist die Gemeinde in Troisdorf. Ich war gestern da. Die haben Samstag Gottesdienst. Das ist eine Roma-Sinti-Gemeinde, mehrere Roma. Und die wollte ich schon öfters zumachen, weil ich mich sehr geärgert habe. Aber sie nimmt zu. Gestern war sie so voll, dass wir Stühle dazu stellen sollten. Hört sich jetzt vielleicht groß an, aber so 50, 60 Leute. So, die haben wir abgegeben. Dann haben wir in Altenkirchen neue Räumlichkeiten gemietet. Die haben wir aufgebaut durch die Gnade Gottes. Und die konnten wir jetzt auch abgeben. Und da ist ein junger Pastor, Samuel Hasselbach. So, das läuft da auch sehr gut. Und hier sind wir in Koblenz, Hohenzollernstraße 5 bis 7. Na, da sind wir und versuchen jetzt, den nächsten Kaffee wieder für Obdachlose zu öffnen, weil die Otta ja oft am Bahnhof geht. Wir sind nicht weit weg vom Bahnhof. Und ja, die Otta ist ja hier in Koblenz geboren, die kennt so viele. Und da sind teilweise auch Verwandten dabei und da ist ein offenes Tier. Und wir haben die Erlaubnis, hier kann man das sehen, von der Stadt, dass wir mit der Stadt, also dass wir die Stadt unterstützen durch unsere Arbeit. Ja, und hier sind so am Anfang so hier oben waren alles Jugendliche, die sich bekehrt haben und noch viel mehr wie jetzt in Koblenz. Ja, wir hatten da wie eine kleine Erweckung erlebt. Hier ist die Otta die mit so einem Team, die geht auf den Bahnhof zu den Obdachlosen. Das ist die Otta ihrer Cousin, der war total drauf, sieht man ja, ne? Und dann hat er sich bei uns bekehrt und jetzt sieht das so aus, ne? Aber ein ganz, ganz total fettiger Mensch, ne? So, und dann sind wir in Moldawien tätig und unterstützen da auch in Moldawien. Diese Frau hat 7 Kinder und ja, furchtbar. Ne? Dieses kleine Kind ist behindert auch, das ist das Kleinste. Da sind wir gewesen und unterstützen immer noch eine Gemeinde dort. Dann Ukraine waren wir, also ich war vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren in Ukraine. Hab mir das getraut, bin da mitgefahren in ein Roma-Dorf und ich hab ja schon einiges gesehen, ja, in die Ostblockländer. Aber was ich da gesehen habe, das habe ich noch nie gesehen. Da haben Kinder gelebt mit Hunde ohne Kleidung draußen in so. Naja, da unterstützen wir auch. Sie lebt in Deutschland hier. Naja, gut. Was wir noch unterstützen, ist Israel. Wir haben Leute, die wir persönlich kennen, die leben in Israel. Und wenn man da jetzt die Berichte von denen hört, dann sind die Nachrichten ja total Hetze. Ja, eine totale Hetze. So, dann unterstützen wir Let It Rain. Ihr wisst schon, Elia, Ricardo, sein Sohn. So, bis jetzt haben wir 141 krebskranke Kinder und Erwachsene begleitet mit unserem Verein. Und es ist immer jetzt nicht mehr so groß, wie es mal war. Wir hatten ja in Fettweiß hatten wir ja ein Haus, wo wir Krebskranke aufgenommen haben. Ich war 6 Jahre ungefähr in die Kinderonkologie, in die Uni Köln. Ja, und da haben wir viele, viele Eltern unterstützt und geholfen. Ja, und das ist eine sehr schwere Arbeit. Sehr, überhaupt unter Kinder. Naja, er hat es geschafft. Ja. Dann haben wir eine Bibelschule gehabt letztes Jahr und jetzt im Januar fangen wir wieder an, eine Laienbibelschule mit ganz große kompetente Lehrer. Ne? Vielleicht kennt einer hier den Peter von Knorre, ja, Dr. Peter von Knorre, er lernt im Wiedernest auf die Bibelschule, er unterrichtet mit, er hier ist Schuldirektor von St. Augustin und hier, das ist auch ein ganz großer, aber den kennt er, glaube ich, hier, ne? Jens Dörling, der ist blind, aber auch ein Lehrer. Und diese kommen wieder zu uns. Im Januar fangen wir wieder an, machen das ganz unkompliziert. Jeder, der mitmachen will, will mitmachen. Und wenn Gemeinden mitmachen, dann kann man das über Zoom mitmachen. Ja, das machen wir auch. Und es lohnt sich. Ja. Fürchte dich nicht vor den Veränderungen, eher vor den Stillstand. Wie ist das Ziel zu erreichen, Menschen dauerhaft für das Reich Gottes zu gewinnen und festzumachen? Ich glaube, das möchten wir ja alle, oder? Das ist doch eigentlich in unseren Herzen drin. So wie wir jetzt unterwegs sind, versuchen wir gerade ein neues Konzept zu erstellen. Ich glaube, es so wie es jetzt bei uns ist, kann es nicht mehr weitergehen. Es kann einfach so nicht mehr weitergehen. Jetzt denken wir und beten und versuchen, ein neues Konzept zu erarbeiten. Durch die Führung auch vom Heiligen Geist. Und Gott hat uns schon etwas auf dem Herzen gelegt. Und wir werden mehr jetzt in Hauskreise investieren als in Gemeinden. Damit wir, ja, wir arbeiten da gerade noch was aus. So, dann herauszufinden, was Menschen in die Gemeinde so tief in ihren Herzen haben. Das ist so die Mauer von Nehemia, ne, so, dass Stück für Stück Gruppen sind, die einen Teil der Mauer arbeiten. Das ist so das, was wir uns vorstellen. Zusammen können wir viel schaffen. Wir wollen wieder mehr zusammenrücken. Das bedeutet, nach dem Gottesdienst wieder Kaffee und Brezeln und so. Das bringt was. Na? So, wir wollen mehr Gemeinschaft wieder pflegen, weil es hat sich so verflogen. Ne? Die meisten kommen knapp beim Anfang vom Gottesdienst und es ist noch nicht ganz zu Ende, sind sie schon auf heiße Kohle und weg. Ich denke, das muss verändert werden. Da muss wieder eine neue Kultur, also bei uns redet jetzt von uns, ne? Da muss wieder eine neue Kultur rein. Wo will ich mit meinem ganzen Herzen mitbauen? Das wollen wir jetzt herausfinden. Na? Gleich ist es durch. Durch unsere evangelistische Arbeit in Koblenz haben sich innerhalb von 5 Jahren ungefähr 150 Menschen tatsächlich bekehrt, wenn nicht mehr. Ne? Es wurden aber nur 10% davon aufgefangen und weitergeführt. Das bedeutet einen Verlust von 90%. Das hat uns schwer getroffen und wir suchen nach der Ursache. Dabei stellten wir fest, dass es daran lag, dass keine Beziehung aufgebaut wurde. Das haben wir festgestellt. Ja, die Leute, wenn sie sich bekehren und wenn sich keiner kümmert, sind sie irgendwann wieder weg. Außer wenn sie richtig wiedergeboren werden. Ne? So. Und das war jetzt so, was wir als Erfahrung erlebt haben. So, das sind alles so, was wir jetzt so versuchen aufzubauen. Wir brauchen wieder wirklich bei uns die Fülle des Heiligen Geistes. Wir müssen wieder dorthin kommen, nicht so überfliegermäßig, aber wir brauchen den Heiligen Geist. Ne? Der Junkie Joe sagt uns doch was, ne? Die größte Gemeinde der Welt. Wisst ihr was, der war in Europa, wisst ihr was er gesagt hat? Er sagte, Europa ist ein Christenfriedhof. Der Grund dafür ist, weil sie den Heiligen Geist ausgeklinkt haben und haben Theater gemacht. Alles, was ihr tut, das tut vom Herzen, als den Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn der Erbe empfangen werdet. Dient den Herrn Christus. Und ich glaube, das wollen wir doch, oder? Das wollen wir. So, das war's. Okay, so habt ihr ein bisschen Einblick, was wir so tun und wo wir jetzt hinwollen. Ne? Und ja, wie gesagt, wir haben eine schwere Zeit hinter uns. Gott muss uns jetzt noch segnen mit Manelito, dann können wir wieder aufatmen. Und was wir brauchen, ich denke, wie wir alle, wir brauchen wirklich Mitarbeiter, die treu sind, die hingegeben sind. Das brauchen wir unbedingt, ne, in Koblenz. Altenkirchen hat sich sehr gut entwickelt, dass wir da jetzt wirklich gar keine Sorgen mehr haben. Und Troisdorf auch. Aber hier in Koblenz haben wir wirklich, es ist zu viel Passivität. Ja, es ist einfach zu viel Passivität. Und deswegen, Passivität ist, ich schaue, was die machen und gucke ihre Fehler. Das ist passiv. Beim Fußball, ne? Die schreien und so, oder? Und die schreien da rum und so, aber die Spieler müssen unten spielen. Ne? Und dann, wenn die Mannschaft mal fünfmal hintereinander verliert, dann suchen sie sich einen neuen Verein. Bei Gott geht sowas nicht. Gut, jetzt möchte ich zu das Wort Gottes kommen. Himmlischer Vater, ich danke dir vom ganzen Herzen für meine Geschwister. Ich danke dir, Christus, dass du diese Gemeinde liebst. Es ist so viel Gutes aus dieser Gemeinde schon herausgeflossen. Und du siehst diese treuen Herzen, die hier sind, Herr, die einfach auch durchgehalten haben, Herr. Und Vater, ich bete, dass du einfach was Neues beginnst. Ich bete, Adonai, dass die Kraft deines Geistes ja wirklich ermutigt, neue Ideen schenkt, neue Sicht schenkt, Herr, was wir alle brauchen in einer Zeit, wo gerade die Welt erschüttert wird, Herr. In einer Zeit, wo die Finsternis so stark sich ausbreitet, Herr, wie ich es noch nie erlebt habe, Herr. Aber du hast versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis zur Weltende. Herr, segne diese Gemeinde ganz mächtig. Amen. Amen. Man kann von einem starken Christen zu einem schwachen Christen werden. Du kannst ein Christ gewesen sein, der Dämonen ausgetrieben hat. Du kannst ein Christ gewesen sein, der Kranke die Hände aufgelegt hat und sie sind geheilt worden. Du kannst ein Christ gewesen sein, wenn du evangelisiert hast, dass sich hunderte Menschen bekehren. All das kannst du sein. Und trotzdem kann eine Zeit in dein Leben kommen, wo du schwach wirst. Wo du so stark durch viele Sorgen und Probleme und Nähte so stark angefochten bist, dass du die Kraft nicht mehr hast, weiterzukommen. Und dann schleichen sich Ängste ein. Und Angst ist der größte Feind des Glaubens. Ja, es ist das größte Feind des Glaubens. Die Ängste kennen einen wirklich in einen Zustand versetzen, du bist Christ, aber wirst nie mehr was mit Gott erleben. Und darum ist es wichtig zu verstehen, wie entwickelt sich das in einen Christen, der mal gebrannt hat und dann herunterrutscht in eine Lauheit. Wie geht diese Entwicklung? Dazu müssten wir uns heute Morgen mal einen großen Mann Gottes anschauen. Wer fällt euch denn ein, wenn ihr daran denkt, ein großer Mann Gottes im Alten Testament? Elia. Wer hat das gesagt? Du kriegst eine Eins heute Morgen. Genau über den möchte ich reden. Elia war ein Mann ohne Furcht. Er war ein Mann, er war ein Reformator, er war ein Prophet. Ich habe mir alle seine paar Teile so aufgeschrieben. Er hatte keine Angst vor Könige. Selbst von 450 Baalpriester. Und wisst ihr, wenn wir über so einen Baalpriester sprechen, die hatten dämonische Mächte. Und fragt nicht wie. Ja, und dann geht er dagegen. Es sind 450 an der Zahl. Ja, und die putzt er weg. Was für ein Mann. Was für ein Mann Gottes. Er hat sogar Brotvermehrung erlebt. In eine ungefähre Art. Er hat ein Kind von den Toten zum Leben wieder auferweckt. Ja, er hat Naaman, der sich 7-mal in den Wasser getaucht hat, ne, praktisch geheilt. Und er war im Neuen Testament auch entdeckt worden. Wo? Bei der Bergverklärung. Da war Mose und Elia. Auch da war er dabei. Er hat den Jordan geteilt. Also ein Mann mit so viel Fähigkeit und so viel Mut, dass man wirklich ja aufschauen muss. Ne? Und wenn ich so seine Biografie in der Bibel so lese, dann denke ich mir, wow, wie hat Gott diesen Mann gesegnet. Doch dann kam eine Wende in sein Leben. So ein starker Mann Gottes, so mutig, so erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er war ein Mann, der Zeichen und Wunder erlebt hat durch seinen Dienst selbst. Und dann kam die Wende. Und die schauen wir mal uns an. Im 1. Könige 19, Vers 1 bis 3. Und Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte. Und das ganze Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so solle mit dir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben, dein Leben eines von denen gleich. Da fürchtete sich Elia und machte sich auf und lief um sein Leben. Stellt euch das mal vor. Durch ein Wort, oder mehrere Wörter waren es ja, aber durch diesen Satz, ja, morgen wird dir das passieren, was den Baalpriestern passiert ist. Plötzlich durch diese Aussage bekommt er so eine Angst, dass er um sein Leben rannte. Gerade erst 450 dämonische Baalpriester getötet und jetzt durch eine Macht des Wortes bekommt er Panik. Und er fing an zu rennen. Diese Aussage hat ihm den Glauben geraubt und den Mut. Und als Ersatz kam da die Angst und Feigheit. Es war ein Wechsel, die durch diese Aussage ihm passiert ist. Ich glaube, ich habe das mal hier erzählt. Ich war mit meinem Schwiegervater beim Arzt. Und der Arzt hat ihn untersucht. Und wir saßen dann in die Praxis und der Arzt hat mich und meinen Schwiegervater dann gerufen und sagt zu ihm, Herr Reinhardt, sieht nicht gut aus. Sie haben in die Brust einen Tumor. Von dieser Aussage an fing mein Schwiegervater an, so zu atmen. Nur durch diese Aussage. Na? Und dann ging es ungefähr 2 Wochen oder 3 Wochen, bis der Ergebnis kam. Und mein Schwiegervater war unbrauchbar. Er hatte so eine Panik entwickelt, so eine Angst. Ne? Und dann ist der Termin gewesen. Dann bin ich mit meinem Schwiegervater nach Koblenz gefahren und sind zu dem Arzt gegangen, der ihn untersucht hat. Und saßen da vor seinem Schreibtisch. Und er sagte, Herr Reinert, es tut uns leid. Sie haben nichts. Und wisst ihr, in dem Moment, was er gemacht hat, er konnte wieder normal atmen. Merkt ihr die Macht der Worte, was das ausrichten kann. So wie es diesem Gottesmann passieren kann, so kann es auch uns passieren. Und darum sollten wir wachsam sein und schauen, was ist die Entwicklung. Wenn uns etwas Angst macht, dann bringt es uns in geistlichen Atmosphären, wo wir nicht mehr zurechtkommen. In Vers 4, da heißt es, er selbst aber, also Elia, ging in der Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einen einzelnen gerimsten Strauch, ich krieg das nicht hin, nieder. Da wünschte er sich zu sterben. Stellt euch das mal vor. Er lief in die Wüste und er wünschte sich zu sterben. So entmutigt, ja, so entmutigt kann ein Christ sein, der schon so vieles mit Gott erlebt hat, der sein Leben Sachen erlebt haben, wovon andere vielleicht träumen. Aber es kann eine Aussage des Teufels in dein Ohr kommen und diese Aussage nimmt dir den Mut weg. Es nimmt dich die Freude weg und schickt dich in die Wüste. Was ist denn in die Wüste? In die Wüste ist kein Leben eigentlich, oder? In die Wüste, ich war schon mal in die Wüste. 2 Wüsten war ich, einmal in Amerika und einmal in Israel. Und Death Valley, da war ich. Der heißeste Ort auf diesem Planeten, sagt man. Ne? Und viele Leute sterben. Viele Leute sterben, weil sie es unterschätzen. Sie gehen da wandern und sterben da, hat uns ein Mann da erzählt. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir Christen in die Wüste kommen, können wir sterben. Können wir sterben. Naja, was bringt uns denn in die Wüste? Vielleicht, wenn wir die Gemeinschaft mit den Herrn vernachlässigen. Wir leben ja in einem Zeitdruck, wo wir viel Zeit investieren müssen. Vielleicht sind wir verzweifelt in unserem Leben, weil uns Gott nicht mehr hört und so lange schon dran sind zu beten. Was kann dich in die Wüste bringen? Oder vielleicht bist du in die Wüste. Es ist nicht so schlimm, weil Elia war auch in die Wüste. Aber was schlimm ist, wenn man verzagt ist, wenn man nicht mehr Mut hat, wieder rauszukommen. Nun lesen wir weiter, wie es mit ihm weitergeht. In Vers 9. Dort ging er in eine Höhle und übernachtete da. Und sehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Und er sprach zu ihm, was tust du hier? Elia ging von der Wüste raus und er ging in die Höhle. Was ist denn in die Höhle? Da ist finster, oder? Er ist da drin, hat sich wahrscheinlich zurückgezogen. Er wollte ja sterben. Voller Ängste. Und dann kommt das Wort Gottes zu ihm und er sagt, was machst du hier? Vielleicht kommt heute Morgen das Wort Gottes zu dir und er sagt zu dir, was machst du? Was machst du aus dein Leben? Sei nicht entmutigt. In dir ist noch Leben. Sei nicht entmutigt. Meint ihr, dass Gott noch einen Plan mit uns hat? Wisst ihr, was ich mir angewöhnt habe? Ich war so fixiert auf Nachrichten wegen Israel, all das, ne? Aber ich habe mich wirklich entschlossen, egal was die Nachrichten sagen, ich lebe jeden Tag. Und mich interessiert das gar nicht mehr. Weil da kommst du sowieso nicht gegen an, oder? Die drehen ja alle ein bisschen durch, so kommt mir das vor. Lass sie machen, was sie wollen. Ich mache meinen Weg mit Gott weiter, so wie ich es für richtig finde. Was machst du in diese Höhle? Angst bringt dich in eine Höhle hinein. Angst verbarrikadiert dich. Gott möchte das nicht. Er sagt, was machst du da? Was machst du da? Kann Gott heute Morgen auch zu uns reden? Es ist doch klar, dass wir in einer Zeit leben. Wisst ihr, die Christen, in denen der Heilige Geist ist, die kriegen das geistlich mit, was passiert. Und du bist manchmal entmutigt, entkräftigt oder niedergeschlagen und du weißt gar nicht richtig warum, hast keine Freude mehr. Ich und die Otter, wir müssen uns manchmal gegenseitig ermahnen. Du möchtest am liebsten nur noch schlafen. Oder vielleicht kannst du gar nicht mehr richtig schlafen, so wie ich. Aber ich sag euch was, meine Geschwister. Heute ist ein neuer Tag. Und wir kennen heute, wem es natürlich trifft, wir kennen heute aus der Wüste und aus der Höhle rauskommen. Was brauchen wir? Das Reden Gottes. Und ich weiß, es ist nicht einfach, die Stimme Gottes zu hören. Es ist nicht so einfach. Es gibt Menschen, die hören jede 10 Minuten die Stimme Gottes, aber ich weiß nicht, ob man das so wirklich realisieren kann. Aber wenn ich mich aufmache, aus dieser Höhle rauszukommen und ich denke über mein Leben nach, ich denke darüber nach, wie es mein Zustand ist, dann möchte ich wieder mehr von Gott. Ich möchte wieder mehr vom Heiligen Geist. Und dann versucht Elia, Gott zu darzustellen, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Das war sein Argument, als Gott sagt, komm raus. Und jetzt kommt im Vers 11 der Schlüsselvers. Da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Also Gott, denke ich, Gott will ihn richtig so wie ein Vater ermahnen. Komm jetzt endlich mal da raus und stell dich auf den Berg. Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Hör auf, ich habe doch schon Großes mit dir getan. Hör auf damit, dich in diese Sachen zu begnügen. Verstehen wir das? Hör auf damit. Stell dich auf den Berg. Und ich habe mal geguckt, was symbolisiert ein Berg. Ein Berg symbolisiert Sieg. Und jetzt kommt was. Die meine Andachtherren, so, die wissen das. Wenn du vor einem Berg stehst und du betest, 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 5, 15, 20 Jahre und der Berg bewegt sich nicht, dann bete nicht weiter. Dann such einen Weg um den Berg oder über den Berg. Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht. Aber ich bin auch so ein treuer Mensch. Ich denke so, verbissen dranbleiben, nein. Ich war mit den Otter in Italien und St. Gotthard kennt ihr ja, 17 Kilometer lang durch den Felsen durch den Berg. Und wir sind auf den Rückweg und hören im Nachrichten, im Sender, eineinhalb Stunden, glaube ich, Stau. Oh Mann, dachte ich, jetzt das auch noch. Und wir sind auf dem Heim und vor uns, kurz vor dem St. Gotthard-Tunnel, ist ein Weg frei. Da war ein grüner Pfeil und das war frei. Und dachte ich, ja, dann fahre ich ja jetzt. Nee, ich stelle mich jetzt nicht da hinten hin. Und er ging zu einer Raststätte. Ich dachte, okay, wir bleiben dann stehen und fahren dann wieder drauf. Ich bin dann rechts auf diese Spur gefahren, wo frei war. Und den Stau habe ich zur Hälfte überholt und war einfach froh. Und dann haben wir kurz angehalten. Dann dachte ich, jetzt fahrst du wieder drauf. Ne? Und will drauf fahren, war aber vorne eine Schranke. Und ein Mann stand da. Und der hat mich nicht draufgelassen mehr. Ja, und dann hat er so erklärt, dass man an die Raststätte ein Ticket holen muss, um wieder raufzukommen, weil sonst hätte das ja jeder machen. Also, ich wollte ihn da ein bisschen bestechen, aber hat mich nicht draufgelassen. Was haben wir gemacht? Wir mussten über den Gotthard fahren. Und Anfang so, die ersten paar Meter, habe ich mich so ein bisschen geärgert, dachte ich, guck mal, das muss jetzt auch noch kommen. Aber als wir ein bisschen höher waren, war das so schön. Wir sind, weil es hat geregnet, wir sind durch Wolken gefahren, ne? Und dann war das Panorama so schön, die Berge, da gab es so kleine Hütten und so. Wir waren faszinierend davon. Und dann kamen wir wieder runter und waren schneller, als wenn wir in den Stau waren und haben so wunderschöne Sachen gesehen. Das ist, wenn du einen anderen Weg gehst und nicht immer verbissen vor denselben Berg stehst und betest, betest, betest. Gott sagt, was machst du da? Komm heraus und stell dich auf den Berg. Stell dich auf den Berg. Ja, ein Berg symbolisiert Sieg, Zuflucht und die Nähe Gottes. Das symbolisiert so das Berg. Ich komme auch gleich schon zum Ende. Was macht dir zurzeit am meisten Angst? Woher kommt deine Entmutigung? Woher kommt sie? Gibt es Probleme in der Familie, Krankheit oder Finanzen? Was so das Übliche ist, wo man mit Probleme bekommen kann. Ich möchte euch heute Morgen Mut machen. Gott ruft uns. Gott, wisst ihr, früher habe ich Deutschland aufgegeben, weil ich dachte, die glauben mehr an Halloween wie an Jesus Christus. Und ich dachte, es geht nicht hier. Du kannst alles probieren. Die Menschen sind ablehnend. Aber das stimmt nicht. Du findest Menschen, die offen sind für Gott. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen, ne, um zu retten. Also so müssen wir auch suchen. Gott möchte, dass wir die Wüstenzeit beenden. Gott möchte, dass wir aus der Höhle herauskommen und uns auf den Berg stellen. Denn er ist mit uns. Er ist einfach mit uns. Ich möchte was vorlesen, das ich mir aufgeschrieben habe. Ich bekenne heute, wenn du das so so innerlich verinnerlichen möchtest. Ich bekenne heute, ich lege die Angst unter den Füßen im Namen Jesus Christus. Ich bin ein Überwinder und dulde keine Angst und nichts Böses mehr in meinem Leben. Wir müssen die Angst aus unserem Leben verbannen. Oder Schwachheit. Als Jesus in seine schlimmste Zeit hier auf Erden in Gethsemane war, da sagt er zu seinen Jüngern und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Na? Was passierte dort? Alle haben ihn verlassen. Alle. Nicht nur Petrus hat ihn verleugnet, sondern alle sind abgehauen. Seine Jünger. Und jetzt passt auf, dieser Vers, der hat mich so, oder zwei Verse sind das, die mich so getroffen haben. Petrus hat ihn ja dreimal verleugnet, ne? Und Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst, also was willst du? Ich war nicht dabei. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und jetzt passt auf. Stellt euch mal diese Szene vor. Er verleugnet ihn gerade, er hört das dritte Mal den Hahn krähen. Und jetzt, und der Herr wandte sich um und blickte auf Petrus. Während seiner Verleugnung, er wollte doch mit ihm sterben. Während seiner Verleugnung dreht er sich um und guckt Petrus ins Gesicht. Feiglinge waren es. Obwohl sie so viel erlebt haben, Feiglinge waren es. Aber was hat sie zu Helden gemacht? Der Heilige Geist. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Verstehen wir das? Und darum habe ich auch am Anfang so ein bisschen ausgeholt. Ich merke, ich habe den Heiligen Geist vernachlässigt. Es ist viel missbraucht worden, auch in die Gemeinden, von Menschen, die ihre Gefühle für den Heiligen Geist gehalten haben. Aber ich sage euch was, da wo der Geist Gottes wirkt, da ist auch der Teufel dabei. Und er will auch wirken, weil er das in die Lächerlichkeit hineinbringen will. Und da müssen wir manchmal unseren Verstand ausschalten und manche Sachen stehen lassen. Was haben sie zu Jesus gesagt? Er ist der größte Beelzebub, oder? Für mein Leben ist es jetzt dran, mein Gebetsleben zu verändern und den Heiligen Geist wieder in mein Leben einzuladen, damit ich wieder unter der Führung des Heiligen Geistes komme. Ich weiß, wie das ist, wenn man geleitet wird vom Heiligen Geist. Ich weiß, aber mit den Jahren wird man vernünftig. Mit den Jahren erkennt man so viel. Ja, ich könnte jetzt eine Gemeinde gründen ohne Gott. Ich weiß, wie es funktioniert. Verstehen wir das? Aber ich möchte nicht so sein wie Elia, am Leben zu verzagen. Ich möchte nicht mehr leben. Doch, ich möchte leben für meinen Gott. Und wir haben alle noch einen großen Auftrag, egal, wie alt du bist. Egal.